Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn und das sind unsere Themen. Der Aargau will zusammen mit den Nachbarskantonen gegen das Hochwasser von der Uis kämpfen. Das Stadionprojekt Dorfeld Süd zu Aarau kommt höchstwahrscheinlich nochmal vors Volk. Und wie Bio ist Biodiesel aus Bad Zurzach? Gemacht wird er nämlich aus einer Pflanze, die von Afrika hergebracht wird. Das Wetter in der Nacht und morgen Morgen schneit es, am Nachmittag hört es dann wieder auf mit Schneien, es bleibt aber grau in grau bei 2 Grad. Am Mikrofon der Christian Salzmann. Und damit sind wir auch schon gerade mit dem Diskussionsthema von heute Abend. Die geplante Biodieselanlage zu Bad Zurzach, die gibt nämlich zu reden. Gerade vor ein paar Tagen haben Umweltorganisationen gegen das Projekt demonstriert, dass der Rohstoff, die Pflanze Jatropha, gebraucht wird, um den Tank von Schweizer Auto zu füllen, das finden sie schlecht. Das Land, das man dafür zu Mosambik braucht, um Jatropha anzupflanzen, fehle nachher für Korn und anderes, um man dort könnte anpflanzen, zum Nahrungsmittel daraus machen. Die Bauherrin hingegen sagt, Jatropha sei umweltfreundlich und käme ohne fruchtbaren Boden aus. Haufen Material zum Diskutieren darüber, das machen wir unter anderem mit unserem Studiogast, das ist das Jürgen Reinhardt, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt zu Dübendorf. Jürgen Reinhardt, Biodiesel aus Jatropha, bringt das der Natur wirklich etwas oder bringt das vor allem unserem schlechten Gewissen etwas?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt durchaus Studien, die zeigen, dass Brachfläche damit aufgewertet werde. Grundsätzlich kann man die Frage aber immer nur kontextbezogen beantworten. Das heißt, man muss vor Ort gucken, wie sind die Anbaubedingungen, wie intensiv wird bewirtschaftet, wie viel Düngemittel wird eingesetzt. Und ja, letztendlich ist dann die Frage, wie gut ist Biodiesel aus Jatropha im Vergleich zu fossilem Diesel?
Wir kommen auf das Thema ausführlich zurück in ein paar Minuten hier bei uns. Dann können Sie ja die Heime live mitdiskutieren. Zuerst jetzt aber noch zu weiteren Aktualitäten vom Tag. Die Kantone Aargau, Zug, Zürich und Luzern wollen sich besser gegen Hochwasser schützen. Vor allem der Uis entlang will man etwas machen. Ein Mittel dazu ist ein neues Frühwarnsystem. Der Stefan Ulrich.
Ein Frühwarnsystem? Ist das denn überhaupt nötig? Heutzutage kann man ja schnell auf dem Internet schauen, ob es irgendwo gewittert. Die Informationen, die genügen aber eben nicht. Das sagt der Markus Hartmann, der Hochwasserspezialist vom Kanton Aargau.
Wir reden hier natürlich von den seltenen Ereignissen, die alle 50, alle 100 Jahre vorkommen. Und bei diesen seltenen Ereignissen ist es sehr schwierig, überhaupt die Dimensionen und den Zeitpunkt dieser Ereignisse vorauszusehen. Darum braucht es eigentlich in diesem Einzugsgebiet Dutzende von Regenmessstationen. Es wird Stationen brauchen, wo man Bodenfeuchte misst. Man muss beispielsweise auch in den Alpen oben die Schneehöhen erfassen. Und nachher muss man daraus raus, aus all diesen Parametern, muss man dann eigentlich einen Abfluss versuchen zu rechnen. Und das ist dann die Schlüsselgrösse, die wir brauchen für die Regulierung der Flüsse und der Seen.
Regulieren will man vor allem den Vierwaldstättersee. Das kann man zu Luzern machen. Dort fließt ja die Uis aus dem See raus Richtung Aargau. Und das Problem im Zusammenhang mit der Uis ist eben manchmal die kleine Emme. Die fließt unterhalb von Luzern direkt in die Uis. Wenn man sieht, dass die kleine Emme viel Wasser bringt, dann staut man zu Luzern den See auf. Die Uis hat dann also weniger Wasser und kann die kleine Emme aufnehmen. Die allein hat nämlich schon ein paar Mal so viel Wasser gebracht, dass es im Aargau Überschwemmungen gegeben hat. Man kann den See aber nicht nur stauen, man kann ihn auch im Voraus ein bisschen ablassen. So hat er mehr Platz, um zum Beispiel ein Hochwasser aus dem Gotthardgebiet besser schlucken. Den See ablassen, heisst das denn im Aargauland unter? Nein, sagt der Markus Hartmann.
Der See geht allerdings natürlich nur im Zentimeterbereich runter. Erstens braucht der, ist der langsam, da läuft nicht so viel Wasser raus, dass der See gerade um einen halben Meter wird senken. Und zweitens ist das Rückhaltevolumen von dem See. Und das Volumen ist unheimlich gross, sind 114 Quadratkilometer. Da macht ein Zentimeter gibt etwa 1,4 Milliarden Liter.
Man muss also nur ein bisschen am Vierwaldstättersee schräubeln und schon kann man viel machen für den Hochwasserschutz. Und da wollen die Kantone Luzern, Zug, Zürich und Aargau jetzt eben noch enger zusammenarbeiten.
Dazu ist heute ein neues Konzept vorgestellt worden. In dem steht unter anderem, dass die Rüss im Aargau mehr Platz soll haben zum Überlaufen. Im oberen Teil von der Rüss, also zwischen Zeis und Bremgarten, wollte man sogenannte Rückhalteräume bauen. Zum Aarauer Stadion Thorfeld Süd gibt es wahrscheinlich noch mal eine Volksabstimmung. Das Komitee hat den Nachmittag für ein Referendum bei der Stadt rund 1220 Unterschriften abgegeben. Das sind etwa 100 mehr, wie nötig wären. Die Unterschriften muss die Stadt Aarau jetzt aber noch prüfen, ob sie gültig sind. Wenn genug Unterschriften gültig sind, dann stimmt das Volk spätestens im Juni ab über die Bau- und Nutzungsordnung für das Thorfeld Süd. Die braucht es, dass man aus dem ehemaligen Industriequartier Aarau überhaupt ein Stadionquartier machen kann. Noch ein weiteres Referendum kommt wahrscheinlich zustande. Das Rheinicken hat das Komitee Unterschriften gesammelt. Das Komitee will einen Beschluss aus einer Gemeindeversammlung kippen. Die hat einen Kredit von 50'000 Franken beschlossen. Mit dem Geld soll die Gemeinde gegen eine geplante Hochspannungsleitung im Dorf kämpfen. Das Referendumskomitee hat heute am Nachmittag fast 330 Unterschriften auf der Gemeinde deponiert. Nötig wären 200, aber auch diese Unterschriften müssen noch beglaubigt werden. Das Gestürm rund ums Computerbetriebssystem Linux auf der Solothurner Verwaltung geht weiter. Die Geschäftsprüfungskommission vom Kantonsrat hat den ganzen Regierungsrat zu einer Aussprache eingeladen. Thema: Wie weiter mit dem Linux auf den Computer der Verwaltung? Ein Haufen Leute, die dort damit arbeiten, sind nämlich verrückt, es funktioniert nicht richtig. Der Regierungsrat hat diese Einladung zu einer Aussprache aber abgelehnt, nur zwei Regierungsräte hätten kommen. Jetzt hat die GPK die Aussprache ganz abgesagt und macht der Regierung den Vorwurf, sie nehme das Problem nicht ernst. Der Kanton Solothurn schaut zufrieden auf das erste Jahr als Mitglied vom Medical Cluster zurück. Der Verbund von Medizinaltechnikunternehmen breche sehr viel. Vor allem kleinere Unternehmen können den Haufen profitieren, wenn sie mit den Grossen in der Branche zusammenarbeiten können. Das sagt Karin Heimann von der Wirtschaftsförderung vom Kanton Solothurn.
Die Aufgabenstellungen in dieser Branche sind sehr komplex. Und mit diesen Anlässen vom Medical Cluster können sie Partner finden, wo sie nachher zusammen Lösungen erarbeiten können, die sie alleine einfach nicht die Möglichkeit hätten, zu erarbeiten.
In der Region Solothurn sind gut 20 Unternehmen am Medical Cluster angeschlossen. Man führt zusammen Weiterbildungen durch, trifft sich aber auch sonst zum Austauschen und lehrt voneinander. Der Kanton Solothurn beteiligt sich mit 20'000 Franken im Jahr an diesem Verbund. Und jetzt ist es 22 Minuten vor der 6. Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn. Wir kommen zum Thema, das Sie live mitdiskutieren können. In Bad Surzach ist eine Biodieselanlage geplant für 80 Millionen Franken. Die Betreiber wollen über 130 Millionen Liter Biodiesel im Jahr produzieren. Das wäre also umweltfreundlicher Treibstoff. Der Rohstoff, der soll ganz aus Afrika kommen, von Mosambik. Jatropha, so heisst die Pflanze, wo man Biodiesel daraus macht. Biodiesel auf diese Art produzieren, ist das sinnvoll? Oder konkurriert man so nicht die Nahrungsmittelproduktion? Gibt es Alternativen für umweltfreundliche Treibstoff, z.B. Altöl aus der Hotellerie oder vielleicht Raps? Was halten Sie von Biodiesel? Läuten Sie an und diskutieren Sie mit 062 832 5094. 062 832 5094 ist die Telefonnummer direkt ins Studio. Und Gast bei uns im Studio ist der Jürgen Reinhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt zu Dübendorf. Mit ihm und Ihnen zuhause redet der Remi Büttler.
Jürgen Reinhardt, Jatropha, das ist eine Pflanze, die anspruchslos ist, die mit wenig auskommt, mit wenig Wasser, mit wenig Dünger. Ist das so die neue Wunderpflanze der Zukunft?
Im Allgemeinen ist es das, was man als erstes über Jatropha liest. Wir haben selber Studien in Indien, die wir durchführen. Und da zeigt sich aber, dass man in der Regel doch auch ziemlich viel Input geben muss, um wirtschaftliche Erträge zu erzielen.
Was meinen Sie jetzt mit viel Input? Haufen Kunstdünger im Boden?
Beispielsweise Kunstdünger und intensive Bewirtschaftung.
Können Sie das ein bisschen Zahlen beschreiben? Wie viel braucht es da?
Ja, das bewegt sich circa um die 100 bis 150 Kilogramm, wobei das ist natürlich auch immer sehr stark noch vom Boden abhängig. Grundsätzlich ist es so, dass Jatropha zwar eine Pflanze ist, die grundsätzlich kein Wasser braucht, die grundsätzlich auch mit wenig Düngemittel auskommt. Der Ertrag bewegt sich dann aber in der Regel unter 1000 Kilogramm pro Hektar. Und wenn man den steigern möchte, dann muss man intensiv bewirtschaften.
Wir haben jetzt bereits einen ersten Hörer von Endigen dran, der Herr Werder. Herr Werder, guten Abend. Was ist Ihre Meinung zu dem Projekt?
Also, es gibt zwei Seiten. Einerseits finde ich es gut, also vom Umweltpolitischen her, aber auch vom Sozialpolitischen, dass man in einem Entwicklungsland kann einen Haufen Familie einbinden in das Projekt. Also wenn es so kommt, wie es sagen. Da gibt es aber noch zwei andere Sachen. Das ist zum Beispiel der Transport von Afrikanten, die ein bisschen Fragezeichen machen. Und dann auch der ganze Absatz und die Grösse von der Anlage. Also sinnvoll ist einerseits schon so eine grosse Anlage, aber das Zweite ist, bringen sie überhaupt so viel Rohstoff an?
Geben wir diese Frage gerade mal an Jürgen Reinhardt weiter. Vielleicht die Form, wo es von Mosambik hierher kommt, das ist flüssige.
Ja, das ist Jatropha-Öl, das angeliefert wird über den Schiffsweg und anschließend mit der Bahn weiter transportiert wird. Grundsätzlich zeigt auch eine Studie der EMPA, ist in den meisten Fällen, oder der Großteil der Umweltauswirkungen wird verursacht durch den Anbau. Und der Transport ist in der Regel für maximal 10% der Umweltauswirkungen verantwortlich.
Herr Werder, Sie sind ganz in der Nähe von dem Projekt. Sie selber, würden Sie gerne mit Biodiesel fahren?
Ja, also ich bin selber Landwirt. Mit dem Raps habe ich müssen sagen, da bringt es nicht, weil dort braucht man zum Teil, also früher, wo die ersten rapsantriebenen Traktoren gekommen sind, mussten wir Motoren umbauen. Und eben, es ist ja das Problem, im Winter zu fahren, oder? Einerseits würde ich sagen, ja, einfach die technischen Komponenten. Und da ist natürlich auch die Preisfrage.
Frage stellt sich natürlich, ist zum Beispiel Raps, wäre das eine gute Alternative, Jürgen Reinhardt?
Ja, man kann teilweise eventuell Nischen damit abdecken. Man muss sich aber grundsätzlich darüber bewusst werden, wenn man, oder ein kleines Zahlenbeispiel, wenn man 1% vom Schweizer Dieselverbrauch mit Rapsmethylester abdecken möchte, also Biodiesel aus Raps, dann benötigt man ca. 18.000 Hektar Land. Und das entspricht ungefähr der gegenwärtigen Anbaufläche von Raps. Und wenn man betrachtet, dass in der Schweiz gerade ungefähr ca. 400.000 Hektar bewirtschaftet werde, dann sieht man eigentlich, welche Rolle oder ja, wie begrenzt eigentlich die Möglichkeiten, zumindest die inländischen Möglichkeiten sind.
Herr Werter, würden Sie gern wollen für Treibstoff produzieren?
Das ist natürlich auch wieder eine Preisfrage. Also wo löst man mehr für Lebensmittel oder für das? Und das andere ist, in dem EU-Raum haben sie mal so gemacht, dass man Stilllegungsfläche oder Ökofläche mit Raps oder anderen Pflanzen für Biodiesel oder Biogasproduktion bepflanzt. Also, da würde ich Ihnen begrüßen, dass man eben gewisse Flächen würde ausscheiden, wo dann Natur noch bewirtschaftet würde für so Projekte.
Gut, danke Ihnen vielmals, Herr Werder, dass Sie angerufen haben. Das Telefon zum Mitdiskutieren 062 832 50 94 062 832 50 94 ist Biodiesel aus Jatropha wirklich bio oder gibt es Alternativen wie Raps oder Altöl oder allenfalls auch Reststoff, um eben die CO2-Bilanz zu verbessern. Was wären die Alternativen? Und auch die Frage, ist es richtig, dass man für den Tank statt für den Teller, um das ein bisschen plakativ formulieren, produziert? Läuten Sie an, diskutieren Sie mit. Jürgen Reinhardt, die Frage ist schon im Raum, eben, soll man nicht primär mal aus einheimischen Rohstoffen, eben wie zum Beispiel Raps, so also Biodiesel produzieren? Ist das grundsätzlich einmal schon etwas, das gar nicht in Frage kommt in der Schweiz, weil wir nämlich die Flächen nicht haben. Sie haben ja heute auch schon gesagt, es braucht ja eigentlich eine Fläche, die fünfmal so gross ist wie die, die wir jetzt haben. Und das entspricht Grössenordnung bei dem vom Kanton Solothurn, wenn wir das umrechnen. Das ist ja riesig.
Ja. Und eben, also grundsätzlich ist es allgemein so, dass die Länder, die große Fläche haben, sind in der Regel Entwicklungsländer oder Schwellenländer. Und in Europa insgesamt sind eigentlich sehr wenig Fläche verfügbar, um große Mengen von Biotreibstoffen zu produzieren.
Heißt das letztendlich, das gibt es so wie eine Arbeitsteilung? Im Norden verbrauchen wir für unsere Mobilität und der Rohstoff kommt wie in alten Zeiten aus dem Süden. Läuft es ein bisschen auf das raus?
Ja, allein aufgrund von der Landverteilung. Und wenn man sich zum Beispiel die politischen Ziele anguckt, dass in Europa 10% durch Biotreibstoffe oder das Treibstoffbedarf soll durch Biotreibstoffe abgedeckt werden, das kann Europa im besten Fall nur zu 50% selber decken. Und das deutet klar darauf hin, dass es auf Brasilien im Sinne von Ethanol aus Zuckerrohr oder auf Afrika und Indien, wo vor allem Palmölplantage und Jatropha im Gespräch sind.
Aber genau dort fängt offenbar ein Problem an, wo Umweltschutzorganisationen kritisieren, dass nämlich gerade in Brasilien für den Treibstoff Regenwald geopfert wird.
Ja, das ist teilweise so. Und da ist teilweise, also man kann da auch wieder mit Zahlenbeispielen bisschen spielen, um zu sehen, wie in was für einer Größenordnung sich das bewegt. Momentan werden in Brasilien circa 20 Millionen Hektar an Sojabohne angebaut, also 20 Millionen Hektar. Und circa das Ziel ist von Brasilien, das auszudehnen auf 100 Millionen Hektar längerfristig. Und der indonesische Palmölanbau hat ungefähr 6 Millionen Hektar gegenwärtig und soll auf ca. 26 Millionen Hektar erweitert werden.
Wir diskutieren mit Ihnen daheim, unseren Hörerinnen und Hörern, um das Thema Biodiesel aus Jatropha beispielsweise in Bad Zurzach. Das Telefon zum Mitdiskutieren, ob das sinnvoll ist, ob es allenfalls Alternativen gibt, ist 062 832 50 94 062 832 50 94. Und wir haben heute im Verlauf vom Tag auch schon zwei Hörerinnen gehabt, die ihre Meinung gesagt haben.
Meine Opinion ist die, dass das mit dem Rapsanbauen ganz sicher nichts Schlechtes ist. Man nimmt den Bauern nämlich nichts weg. Die haben ja an und für sich nicht so viel Land, wo sie noch mit so einfachen Geräten behandeln und so weiter. Und ich habe den Eindruck, wenn dort Grossfirmen kommen, dass man die Bauern wahrscheinlich vielleicht bei der Ernte oder so auch kann beschäftigen. Und sie sehen, dass man auch für sie vielleicht ein bisschen schaut, dass sie Beschäftigung haben und dass sie eine Zukunft haben. Und das könnte sich entwickeln als Entwicklungshilfe, wenn die richtige Firma dort ansagt.
Ich finde es eine Katastrophe, wenn man das Land in Afrika nicht für die Leute zur Verfügung stellt, dass sie können Esswaren herstellen können. Also für die Ernährung, da ja so viel Hunger in Afrika ist.
Jürgen Reinhardt, was sagen Sie dazu? Entspricht das so ein bisschen dem, was man immer gehört, Pro und Contra?
Ja, es bringt auch zwei Punkte mit rein, die man dann eben nur vor Ort bewerten kann. Vielleicht das erste, Entwicklungshilfe. Das Thema ist relativ kontrovers und also ich bin da auch nicht der Experte drin, vielleicht die eigene Meinung. Man kann auch, die eine Möglichkeit ist, dass man aktiv was vor Ort eine Anlage baut oder da großflächig Jatropha anbaut und die Leute mit Arbeit versorgt. Eine Alternative dazu ist aber auch, dass man Biotreibstoffe vor Ort für die räumliche Entwicklung nutzt. Das heißt zum Beispiel, man wandelt Jatropha um in Strom und nutzt den Strom dann im Dorf, wo vorher kein Strom verfügbar war.
Jetzt haben wir bereits einen weiteren Hörer, der Herr Nikolic von Solothurn, und Sie fahren ein Ethanolauto. Ist das richtig, ja. Herr Nikolic?
Ja. Ja. Ich fahre einen C30 Volvo und damit mit dem 85, glaube ich, Ethanol ist sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Nur leider gibt es wenig in der Schweiz. Kann man fast nie tanken, sozusagen.
Sie sagen, es gibt zu wenig. Ist es auch teurer, nehme ich an? Also Bioethanol, das kostet wahrscheinlich mehr.
Es ist billiger.
Wie viel billiger denn?
Ja, ich glaube, ungefähr 25 Rapp ist billiger beim Ethanol statt der Bleifrei.
Das heisst, es würde sich durchaus lohnen, wenn es mehr Tankstellen gäbe?
Also für mich schon. Für die anderen Leute weiss ich nicht, aber so wie ich fahre privat oder das Auto und das finde ich sehr gut.
Was hat Sie letztlich bewogen, umzusteigen?
Ja, für Umwelt.
Und wie sieht die CO2-Bilanz aus? Haben Sie das einmal sozusagen zu Faden geschlagen und eine Rechnung gemacht?
Nein, also gar nicht daran denkt, also zum Schauen, wie ist das mit dem Benzin und so einfach, wo ich Auto geholt habe im Garage. Und es ist einfach, es heisst, für Umweltschutz ist besser und billiger ist zum Fahren, oder? Und dann denke ich, ja, das ist eine gute Idee und also muss sagen, das ist rentiert.
Jürgen Reinhardt, rentiert es?
Ja, wie gesagt, es hängt ganz davon ab, wo das Ethanol herkommt. Teilweise ist es nachhaltig angebaut. Die Nachhaltigkeitsprüfung wird mittlerweile Steuerbefreiung in der Schweiz zu erhalten, muss man eine Ökobilanz rechnen oder die volle Daten bereitstellen, damit eine Ökobilanz gerechnet werden kann. Und wenn das erfüllt ist, dann ist es zumindest im Auge des Gesetzes nachhaltig. Ja.
Muss man vielleicht noch geschwind sagen, Bioethanol, das ist nicht aus Jatropha, sondern das ist aus Holz.
Aus Holz ist eher noch, steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist vor allem Zuckerrohr aus Brasilien, wo dazu verwendet wird.
Und in welcher Form kommt das zu uns?
Meistens wird es auch in fertiger Form importiert.
Herr Nikolic, merci, dass Sie angerufen haben. Jetzt haben wir den Herrn Schwörer von Seis im Freiamt dran. Ihre Frage, Herr Schwörer.
Ja, guten Abend. Ich habe leider erst gerade eingestellt. Ich habe nicht die ganze Sendung gehört, aber es würde mich interessieren, ob die Frage schon gestellt worden ist bezüglich dem Rübenzucker, den wir ja in der Schweiz auch einen Haufen anpflanzen. Ich weiss nur, dass der Zucker auf dem Weltmarkt gut verfügbar ist und wir insgesamt ja eigentlich weniger Zucker müssten essen, also die Kollision mit dem Nahrungsmittel vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie bei Getreide oder Ölfrüchten und so weiter. Zuckerrüben, glaube ich, haben ja die Bauern gut im Griff und wie das ausgesägt ist in der Schweiz, das wäre meine Frage.
Zuckerrübe wurde auch hinsichtlich ihrer Ökorelevanz oder ihrer Umweltbelastungen untersucht und sie haben da grundsätzlich, also im Allgemeinen, wir reden hier immer vom Durchschnitt, da haben sie gut abgeschnitten. Allerdings auch hier die Anmerkung, dass das Potenzial, dass man gewisse Teile damit eventuell abdecken kann, dass man im Großen und Ganzen, aber ist es eher ein Tropfen auf der heißen Stein, einfach weil die Landfläche reglementiert sind, zumindest hier in der Schweiz.
Also das ist ja so, wenn ich es verstanden habe, ist das mit verschiedenen Produkten, in dem Fall so, auch beim Raps habe ich vorher gehört, dass es halt auch an Grenzen stößt von der Flächenverfügbarkeit.
Ja, also die, wie gesagt, um 1% vom Schweizer Dieselbedarf mit Biodiesel aus Raps zu decken, bräuchte man 18.000 Hektar zusätzliches Land.
Ja, ist klar. Aber eben eigene würden sie sich nur einfach, es müssen ja nicht nur schweizerische sein. Ich meine, ich weiss, dass man in seiner Zeit in Deutschland einmal 10% Flächen stillgelegt hat, wegen der Überproduktion. Wenn man solche Flächen könnte aktivieren für den Anbau von Pflanzen für Biodiesel herzustellen, dann wäre sie auch geholfen. Es müsste also nicht nur rein in der Schweiz sein. Ich denke, das Problem ist immer, wenn man es so von weit her muss kommen lassen, so wie man jetzt Erdöl auch von weiss ich woher müssen holen.
Ja, wobei, wie gesagt, in der Regel ist es nicht der Transport denn von den Biotreibstoffen, wo die Hauptumweltauswirkungen ausmacht, sondern es ist eher vor allem der Anbau. Und vielleicht noch in Deutschland sind die Stilllegungsfläche, also ich weiß nicht, inwieweit sie schon aufgebraucht sind, aber mittlerweile stößt der Rapsanbau in Deutschland an die Grenze. Und zwar an die Grenze, die durch die Fruchtfolge vorgegeben werde.
Okay, vielen Dank für Ihre Auskunft.
Merci, Herr Schwörer, dass Sie angerufen haben. Ich gebe noch mal ganz kurz Telefonnummer durch zum Mitdiskutieren. Möglicherweise langt es gerade noch für jemanden 062 832 50 94. Jürgen Reinhardt, das Projekt hier in Bad Zurzach, 130 Millionen Liter an so Treibstoff, an Biodiesel, 80 Millionen Franken Investitionsvolumen. Das ist ein Projekt, das es sonst noch nie gibt. Ich nehme an, das ist noch eine spezielle Situation. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht oder für Beobachtungen gemacht von vergleichbaren Projekten im Ausland? Ja, lohnt sich das überhaupt, so Biodiesel zu produzieren?
Es kann sich durchaus lohnen, aber es ist zumindest meines Wissens nach hier in der Schweiz davon abhängig, ob die Steuerbefreiung gewährt wird. Und das heißt, dass die Ökobilanz positiv abschneidet.
Es lange gerade noch zum Frau Gull vom kurz reinzunehmen. Frau Gull, eine ganz kurze Frage oder Anregung?
Ja, ich habe einfach meine Meinung. Ich finde es sehr zweifelhaft, dass wir Lebensmittel brauchen, um unseren grossen Energieverbrauch zu decken. Also in den letzten zwei Jahren hat es ja Lebensmittelknappheit gegeben, weltweit. Und ich denke, da hat viel damit zu tun, dass Amerika schon so viel Biodiesel produziert. Und ja, darum bin ich ganz dagegen.
Sind Sie nicht sehr glücklich. Danke ja. Vielmals, Frau Gull, dass Sie noch angerufen haben. Jürgen Reinhardt, Sie selber, was stellen Sie fest als Forscher, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo stecken wir im Moment in der Forschung? Hat das Zukunft, so Biodiesel? Ich meine, der Bedarf ist ja enorm, der ist ja riesig. Und Mobilität nimmt nicht ab.
Ja, das ist relativ schwer in der Zukunft zu sehen. Momentan gibt es eine zweite Generation Biotreibstoffe hochgehalten, die aus Holzabfälle, Holzreststoffe beispielsweise auch Ethanol produziere oder synthetisches Gas. Allerdings muss man auch hier klar sehen, es handelt sich in den meisten Fällen um Abfälle und es werden nicht mehr Abfälle produziert, nur weil wir mehr Energie benötigen. Das heißt, auch diese Quelle ist erstmal eingeschränkt. Nichtsdestotrotz gibt es dort große Potenziale, die es abzuschöpfen gilt und hier sieht auch in der Regel die Ökobilanz sehr positiv aus.
Jürgen Reinhardt, merci vielmals, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ihnen, die hei, unseren Hörerinnen und Hörern, merci vielmals fürs Mitdiskutieren.
Das Gespräch mit dem Jürgen Reinhardt von der EMPA und Ihnen, die heime, Hörerinnen und Hörer, hat der Remi Büttler geführt. Es ist 6:03, hier einmal der Mittwoch, der 20. Januar, in der Übersicht. Die Kantone Aargau, Luzern, Zug und Zürich wollen länger zusammenarbeiten im Hochwasserschutz. Im Hochwasser von der Reuss will man zu Leibe rücken. Es soll ein Vorwarnsystem geben, das meldet, wenn sich Hochwasser ankündigt. Zwei Referenden kommen allweg zustande im Kanton Aargau. Gegen die Nutzungsordnung für das Gebiet Dorfeld Süd zu Aarau hat man Unterschriften gesammelt und die sind offenbar zusammen. Und dann geht es noch um die Hochspannungsleitung durchs Dorf Rieniken. Dort sind Unterschriften auch zusammen. Ein Komitee will, dass sich die Gemeinde nicht mehr länger wird gegen die Leitung durchs Dorf. Der Kanton Solothurn ist zufrieden mit dem ersten Jahr, wo man beim Medical Cluster dabei ist. Der Medical Cluster ist ein Verbund von Unternehmen, die im Medizinaltechnikbereich arbeiten. Der Kanton Solothurn gibt 20'000 Franken im Jahr daher. Und das Linux auf Solothurner Verwaltungscomputer gibt weiter zu reden. Die Geschäftsprüfungskommission vom Kantonsrat hat den Regierungsrat eingeladen zu einer Aussprache. Der hat aber nicht kommen wollen, einmal nicht alle. Und jetzt ist GPK verrückt und sagt, die Regierung nehme das Problem nicht ernst und man überlegt sich, ob man das Geschäft im Kantonsrat soll behandeln. Und jetzt zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht kommt es schneien, zum Teil ist in den untersten Lagen aber auch Schneeregen möglich. Temperaturen sinken in der Nacht auf minus 1 Grad. Morgen Morgen ist es dann zuerst einmal bewölkt und zum Teil fieserlet es oder schneit es auch noch ein bisschen. Im Laufe des Vormittags trocknet es dann aber ab. Die Wolken die bleiben morgen aber den ganzen Tag eigentlich recht dicht und Aufhellungen gibt es nur selten. Am meisten Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen hat man auf dem Jura oben. Die Höchstwerte liegen dann morgen so um die 1-2 Grad. Auf dem Wiesenstein oben gibt es minus 1 Grad. Am Freitag geht es dann gerade weiter mit grauem Wetter. Es hat nämlich 10 Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei rund 1000 Meter. Auf dem Jura oben heisst das aber sonnig, vor allem auf der Hasematt und dem Wiesenstein.
Das ist das Regionaljournal Aargau Solothurn gsi. Redaktion Roman Portmann, Moderation Christian Salzmann, Technik Thomas Zurschmiede. Alle unsere Beiträge die können Sie nochmal anhören und zwar auf unserer Internetseite www.regionaljournal.ch. Dort können Sie auch unsere Abendsendungen als Podcast abonnieren. Und wie das funktioniert, das finden Sie auch dort www.regionaljournal.ch. Das nächste Mal am Radio gibt es uns morgen, am Morgen früh, um 6:30 hier auf deren Seis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.